Kennst du diesen Meme? Weißt du, wo diese, diese Großtis, diese Gothic, und danach dieser bayerischen Volksweisen im Tanz veranstalten? Ja, nach dem, das ist jetzt der dritte Versuch, glaube ich.
Zweiter.
Nee, für mich schon der dritte, weil ich habe ja erst schon mal eingemacht, wo ich nur ganz alleine laber.
Also, dann, auch selber schuld.
Ne? Ja, das ist wirklich selber schuld. Allerdings sind immer nach wie vor die gleichen Themen. Also ich, so langsam hängt es mir so ein bisschen aus dem Ohren. Ja. Ja, sind wir fit? Wollen wir starten?
Ja.
Dann würde ich sagen, dann starten wir mal mit der Episode 36.
Digitale Originale. Der Podcast mit Olli und Freunden. Heute?
Wo stehen wir bei AR und KI? Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir wollen uns heute dem Thema AR und KI widmen. Und zwar haben wir so ein bisschen uns überlegt, dass wir tatsächlich mal ein bisschen chronologisch vorgehen, euch auch ein bisschen mitnehmen wollen. Ihr könnt natürlich dann entsprechend die Themen, die euch interessieren, skippen, ne, und beziehungsweise die euch nicht interessieren, skippen so rum. Und ja, so würden wir es einfach starten. Ich mache mal eine kleine Inhaltsangabe. Und zwar wollen wir heute zunächst erstmal über AR sprechen in unserer Weihnachtspost. Wir haben ja ein bisschen Hirnschmalz und Ideen in unsere letzte Weihnachtspost gesteckt. Das war halt eben AR. Da würden wir ein bisschen erzählen, was wir uns dabei gedacht haben, wie es entstanden ist und so weiter. Dann wollen wir uns auch über das ganze Thema AR in unserem Alltag auseinandersetzen. Das heißt also, hat sich das im Alltag etabliert oder nicht? Dann wollen wir über das ganze Thema Spatial Computing sprechen. Das heißt, Apple hat ja jetzt seine Vision Pro raus. Gibt's ja einiges im Netz zu sehen, und dann wollen wir über das ganze Thema AR, VR, Mixed Reality sprechen. Dann AR und KI. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere die Frage stellen, wieso denn überhaupt KI? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Diesen Themenblock wollen wir nochmal angehen. Und natürlich KI an sich. Wie hat sich KI denn inzwischen in unserem Alltag so integriert? Ja, dann ein gemeinsames Fazit dieser ganzen Technologien. Und wir hoffen, es macht Spaß und es ist kurzweilig. Bei mir heute sind Svenny und Aline, meine beiden Kollegen aus der Kreation. Und wir drei wollen uns heute genau mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen.
Jo. Hi.
Hi.
Fangen wir doch mal an mit dem ganzen Thema AR und unsere Weihnachtspost. wir machen ja jedes Jahr eigentlich relativ aufwendig immer Weihnachtspost. Das hat zum einen den Grund, dass wir natürlich auch zeigen wollen, was wir technologisch so machen oder was machbar ist. Und im Jahr 23 haben wir uns halt dazu entschieden, ein AR-Thema rauszubringen. Und zwar, es ist nicht so, als ob wir AR nicht schon vorher gemacht hätten. Allerdings haben wir uns mal mit einer Technologie auseinandergesetzt, das ist nämlich WebAR, die tatsächlich betriebssystemunabhängig ist. Und ja, Svenny, erzähl doch mal. Du hast da ja auch einen großen Anteil
dran gehabt. Ja, grundsätzlich zur Motivation dessen. Also AR ist immer noch so ein Aha-Thema, jetzt auch vor der Vision Pro in dem Sinne. War es immer noch so ein Aha-Thema, was auch irgendwie ja trotzdem immer noch mit gewissen Hürden verbunden war. Und das fand ich jetzt gerade an der Stelle bei WebAR so eine interessante Geschichte, dass eine von diesen vielen Hürden dadurch wegfällt, dass man eben unabhängig von Betriebssystem oder App, sondern einfach nur beim Browser quasi so eine Augmented Reality Geschichte irgendwie spinnen kann. Das war der eine Grund, wie gesagt, und AR hat immer noch einen absoluten Aha-Effekt, finde ich. Und ist so doppelt oder von daher von unserer Seite so gemacht worden, dass wir ja uns mit der Technologie auseinandersetzen können, dass wir auch sehen, was geht nicht. Also es ist natürlich jetzt nicht Web-AR und ich sag mal ein AR über eine App. Da gibt's natürlich auch immer noch technologische Unterschiede. Also gerade was den Detailgrad von Renderings oder eben die 3D-Models in dem Sinne gibt, dass WebAR da doch noch abgespeckter ist. Aber wie gesagt, sich damit auseinanderzusetzen, zu sehen, was ist möglich und kriegt man eigentlich was auf die Beine, was auch schon diesen Aha-Effekt abholt oder mitnimmt. Und ich finde grundsätzlich, dass uns das gelungen ist mit der Karte, so als solches.
Was genau haben wir denn gemacht?
Ja, das möchtet ihr jetzt alle wissen, ne? Nein, also ja, wir haben das ist so ein bisschen komisch, schwer zu sagen, was wir genau gemacht haben. Also eigentlich haben wir eine Art Figure gemacht, eine digitale Art Figure von unserem Leitmotiv, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist der Computerhead, den auch vielleicht der ein oder andere kennt. Den haben wir als Leitmotiv und haben wir dann dafür verwendet. Und der hat im Grundsatz haben wir versucht, mit dem eine Tischdeko, den klassischen USB-Weihnachtsbaum, den man damals für ultra fortschrittlich gehalten hat, den wollten wir eigentlich in digital mit AR deutlich machen. So, ich glaub, das trifft es eigentlich ganz gut, dass wir diese Technologie dafür verwendet haben, um so ein staubiges Zeugs mal in die heutige zu transportieren.
Ja, vielleicht ein bisschen was zu dem Computerhead. Also wenn ihr euch mal unsere Webseite anguckt, also die uns kennen, werden den Computerhead kennen, aber die uns jetzt nicht kennen, schaut gerne mal auf unsere Webseite, da werdet ihr ihn sehen. Der wird überall eigentlich gespielt in unserer Kommunikation. Und zwar ist das eigentlich eine menschliche Figur, die statt einen Kopf einen Computer hat, und zwar genau zu sein, einen alten Mac SE aus den 80er Jahren. Und wir hatten mal überlegt, auch diese Figur etwas zu modernisieren, aber auch Betonung auf etwas. Und dafür war Aline im Vorfeld zuständig. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir wollen den transformieren in die dritte Dimension, aber er soll halt auch noch mal ein bisschen aktualisiert werden. Aline, erzähl doch mal, wie ist denn da bei dir so der Entstehungsprozess gewesen?
Ja, wir haben uns natürlich zuerst mal den alten Computerhead genommen und geguckt, wie soll der jetzt, oder wie können wir ihn modernisieren? Wir haben uns ja da auch ein bisschen an den Art Figures von anderen Künstlern orientiert, also zum Beispiel Kors oder Superplastic oder so, und geschaut, wie machen die es eigentlich? Und haben dann den so ein bisschen noch in die heutige Zeit rübergeholt, also einen neuen iMac-Kopfer da bekommen. Da war natürlich auch die Frage, wie lassen wir ihn aussehen? Also soll er jetzt irgendwie niedlich sein? Soll er jetzt genauso realistisch sein, wie er vorher auch war? Also wie verhalten wir uns mit den Proportionen? Vorher war er, also wir hatten noch mal so einen Stand, da war er ja so ein bisschen kleiner, so Mickey Mouse mäßig. Das war uns dann aber doch ein bisschen zu verspielt.
Cartooniger, ne?
Ja, genau.
Oberkörper groß wie ein Centstück, aber Beine so lang wie
Ja, genau. Da sind wir dann wieder von weggegangen und so eher Richtung Superplastic auch tatsächlich. Also es ist doch ein bisschen menschlicher, aber immer noch in Richtung Comic-Stil, würde ich jetzt mal fast sagen.
Ja. Das genau. Superplastic, das hat uns damals auch schon beeinflusst, so in dem Sinne, weil das kam ja raus mit, dass das quasi virtuelle Models dann in dem Sinne waren für eine junge Käuferschaft, möchte ich jetzt mal so sagen.
Ja, die haben ja auch, glaube ich, während der Corona-Zeit und diesem NFT-Hype auf einmal so wahnsinnig Oberwasser gekriegt. Also überhaupt alle Art-Toys, ne, die jetzt gehen ja durch den NFT-Hype, der meiner Ansicht nach nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß nicht, wie euch es so geht. Aber da ist das ein bisschen hochgespült worden.
Ja, ich sag mal so, jetzt da ist ja nur ein ganz kurzer Abschweifer, NFT. Also jetzt so das als ein Kunstwerk, das als, hier hast du dein, wie hießen die Affen von diesem Yachtclub da? Bored Ape, Yachtclub, also ist zum Vergessen auch gut, dass womöglich weiß ich es aus gutem Grund nicht mehr. So, das war ja so der Hype schlichthin und die Dinger sind ja wirklich für Millionen von Dollars verkauft worden. So, natürlich schwingt da immer irgendwie so ein bisschen die Korruption oder auch die Geldwäsche so grundsätzlich dabei. Da ist ja kein Kunstmarkt von frei, aber man merkt ganz schnell heute, also die Technologie als solche hat vielleicht eine Daseinsberechtigung und ist ja auch nicht an der Stelle hochgekommen, sondern gab es ja schon früher auch in der Gaming-Branche und so. Also dass man einfach dieses einzelne Original hat quasi so. Das ist auch immer noch was, aber das hat sich an der Stelle überhaupt nicht durchgesetzt. Ganz im Gegenteil.
Also ich glaube, in der Kommerzialisierung fand ich Nikes Ansatz eigentlich sehr, sehr schön, ne? Mit dem Hoodie, mit den Flügeln, also dass du dann via AR, du hast einen QR-Code halt auf den Hoodie, ne? Und dann, wenn du den scannst, kriegt der Hoodie auf einmal Flügel und das machen sie jetzt mit Schuhen, glaube ich, auch, ne? Also, dass sie dieses ganze Thema durch NFT gestützt, halt immer noch mit AR-Funktionalitäten dann, sagen wir mal, digital erweitern, also das Produkt, finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Aber wie gesagt, dieser eigentliche NFT-Hype, ne, der hat so echt, der ist wirklich stark abgeebbt.
Also wir sind alle keine Millionäre geworden.
Nee, das
stimmt. Ich sag mal, realistische Hoffnung hatte ich da nie, aber trotzdem, man hat sich ja dafür interessiert und irgendwie wollten die Leute einem ja schon auch weismachen und dass damit Geld zu verdienen sei. So, also, aber
naja. Nochmal zurück zu unserer Figur. Also Aline ist, also nur für euch, Aline ist unsere Illustratorin. Also alle Sachen, die ihr jetzt zum Beispiel auf der Webseite seht, die sind halt von Aline auch gezeichnet. Die ist richtig gut da drin. Und es ist tatsächlich so gewesen, dieser Prozess, also zu sagen, okay, wie können wir ihn nicht zu weit weg von dem alten Stil, ein bisschen die Proportionen so anpassen, dass es ein bisschen cartooniger wird, aber trotzdem noch sehr viele menschliche Proportionen beibehält und so weiter. Das hast du begleitet, indem du mit vielen Illustrationen und Illustrationsentwürfen tatsächlich hier in die Runde gegangen bist. Wir haben uns das angeguckt, haben darüber diskutiert, ne, ist das nicht zu kitschig, ist das nicht zu cartoonig, ist das nicht zu artig? Also man muss ja eins dazu sagen, wir haben ja jetzt hier auch keine Kunden aus der Kunst- und Kulturszene oder sowas, ne, sondern wir müssen ja auch schon relativ kommerziell kommunizieren, was unsere Kundschaft angeht. So, und haben dann einfach irgendwann den Stil gefunden oder diesen Dreh oder diesen Kniff gefunden, zu sagen, okay, pass auf, wir machen den Kopf auf jeden Fall anders und wir haben uns tatsächlich für diesen iMac entschieden, der mit Steve Jobs Zurückgang zu Apple, also der ist ja zwischenzeitlich bei Apple nicht mehr gewesen, hat dann Next gegründet, bla, so, und kam dann mit diesem Pauken- und Trompetenschlag, mit diesem iMac, mit diesem bunten iMacs zurück, und genau das ist dann jetzt der neue Computerhead, der dann natürlich auch ein bisschen anders aussieht. Proportionen sind so gewesen, dass wir die Beine natürlich cartoonig länger haben, den Oberkörper cartoonig kürzer. Allerdings in solchen Proportionen, dass es jetzt nicht so drastisch auffällt, dass es nur noch aussieht wie eine Cartoon-Figur.
Ich finde aber tatsächlich, dass der neue iMac jetzt sehr gut zu der Figur passt. Ja. Durch die Abrundung und so.
Absolut. Sieht mehr nach dem Kopf aus und dadurch, dass er farbig ist, ne, kann man da auch sehr schön variieren.
Ja, weil die Artfigur halt auch so weich ist durch den Comic-Stil. Es passt einfach so.
Ja. Ja, vor allem finde ich es auch noch ein bisschen abgefahrener, weil jeder, der diesen alten iMac kennt, der sieht ja, das ist ja so transparenter Kunststoff. Also das wirkt natürlich auch alles noch mal ein bisschen.
Ist heute auch wieder total modern. Also 90er-Style ist ja eine sichere Bank quasi. Haare blond färben, keine Ahnung, so die Geschichten. Vor allen Dingen, was ich bei der Artfigur oder bei dem Computer halt jetzt irgendwie, was ja weiter aufrechterhalten bleiben sollte, ist ja grundsätzlich der kommt ja aus einer Idee, dass wir eben lange in der Branche sind, also eine große digitale Expertise oder auch eine lange und auch eine durchaus souveräne Expertise im Digitalen haben, aber natürlich genauso die Brücke zum Jungen und Wilden, also so wie unsere Agentur dann in dem Sinne aufgestellt ist, dass von bis auch sich da irgendwie drin wiederfindet letztendlich und dass auch die Figur genau das transportiert. Und das finde ich, das ist so simpel es ist, so alt, Expertise, neu, jung und wild zusammen.
Ja, und total. Die Idee war ja dann sozusagen einen virtuellen Weihnachtsbaum zu machen. Und grundsätzlich, also auch in der Illustration von Aline, kam dann so der Gedanke auf, okay, der muss so eine, ich sag mal, das in 3D nennt man das eine Charakter-T-Stellung einnehmen, ja, also dass er sich so ein bisschen, dass er so ein bisschen aussieht wie ein Weihnachtsbaum, das heißt, die Arme sind da so ein bisschen weiter runtergebeugt und dann sollte der eigentlich so eine Christbaumkette rumhaben, so eine Lichterkette. So, und da kam man natürlich dann an die Grenzen dessen, was im Moment in WebAR machbar ist. Also Leuchten und Raytracing, also eigentlich so ganz simple Sachen, die man üblicherweise kennt, sind dann nicht ganz so einfach. Die reale Beleuchtung, also HDRI und sowas alles, also damit haben wir uns dann sehr intensiv auseinandergesetzt. Und uns war dann auch am Ende eigentlich nur diese T-Pose zu langweilig, ne? Worauf wir dann ja auf die Idee gekommen sind, zu sagen, okay, der muss noch ein bisschen mehr können, als da einfach nur doof stehen. Und dann haben wir uns halt mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt. Und jetzt wissen wir ja aus der Vergangenheit, wir hatten ja 22 auch schon mal ein 3D-Thema, anderes Medium, da ging es um Filmchen. Aber wir haben festgestellt, also animieren jetzt irgendwas ist ein Riesenaufwand. Diesen Aufwand wollten wir jetzt nicht nochmal so in dieser Größenordnung vornehmen und sind dann auf die Idee gekommen, halt Motion-Capture-Daten zu nehmen. Und haben da ein bisschen rumrecherchiert und so weiter. Und Dobi hat ja mit Mixamo die geilste Motion-Capture-Datenbank der Welt. Ja, und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt. War gar nicht so einfach, die In- und Export, so lange, bis das dann auch irgendwie funktioniert.
Also das ist eine Datenbank, wo es ganz, ganz viele Bewegungsabläufe für diese 3D-Geschichte
gibt. Ach so, muss man nochmal sagen.
Um das jetzt einfach mal
ja, das ist gut für Leute,
die simple so, Sprache von
ja,
mir.
Ja, gut, dass du sagst. Also für Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, also so Filme wie Avatar und so weiter, sind fast ausschließlich mit Motion-Capture entstanden. Motion-Capturing nennt man dieses Thema, wenn man eine reale Person filmt mit so Kenterfly, mit so weißen Punkten überall am Körper. Und diese Punkte, die werden dann mitgefilmt und werden als Daten ausgewertet, nämlich im Raum. Also diese 3D-Dimension, X, Y und Z-Achse wird ausgewertet und das kann man dann auf ein 3D-Objekt übertragen. Diesen Prozess nennt man Motion Capturing und das ist normalerweise ein sehr aufwendig und teurer Prozess. Da braucht man bestimmte Kameras, man muss einen komischen Anzug tragen, ne, und so weiter und so weiter. Und dann den Prozess, das auch wirklich digital auszuwerten, zum Daten zu machen, ist auch etwas aufwendiger. So, und das gibt es als fertig, also mit fertigen Daten gibt es das halt eben von Mixamo, also von Adobe. Und da haben wir uns dann ein bisschen rumprobiert und ausprobiert und gemacht und getan und haben da halt einfach eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden, ihn dann auch einfach nicht da nur doof stehen zu lassen, so bewegungslos, sondern der konnte dann Salto rückwärts, er konnte tanzen, ne, und er hat auch geatmet, wenn er gestanden hat. Also er war jetzt nicht ganz so tot, sag ich mal. Also war für uns auch ein spannendes Learning, ne? Also auch diese Dinge auszuprobieren und vor allem das alles in Echtzeit 3D. Das, was muss natürlich auch auf dem Handy-Computer muss es ja auch funktionieren. Also es war eine sehr, sehr spannende Sache.
Hat viele Dinge gehabt. Also fand ich genau an der Stelle letztendlich so, du als 3Dler, du wirst ja dann auch ja, genug Zeit auch, oder wissen, wie viel Zeit man damit verbringen kann, 3D-Figuren zu animieren, bis ins letzte Detail auszupingeln irgendwie, da kann auch gut mal gerne irgendwie so ein Jahrzehnt vorbeigehen, so, weißt du? Und das war natürlich auch für einen Workflow, denke ich, auch für uns. Also wie kriegt man schnelles Ergebnis mit Daten? Also, dass man nicht alles natürlich von vorne oder von null an beginnen muss. Man kann auch auf gewisse Daten, wie jetzt dieses Rigging oder wie auch immer du es jetzt gerade genannt hast, zurückgreifen können.
Ja, also jetzt, falls wir euch jetzt den Mund wässrig gemacht haben, einfach auch zu gucken, was wir da überhaupt getan haben. Wir haben auf unserer Webseite unter Podcast genau zu dem Podcast auch nochmal einen Link. Da könnt ihr euch das auch nochmal live selbst angucken auf dem Handy. Ist ja vielleicht dann auch mal ganz spannend, wenn man es nicht nur hört, sondern da vielleicht auch mal sieht. Wollen wir aber mal ein bisschen rübergehen zu dem Thema AR im Allgemeinen. Was würdet ihr denn sagen? Ist AR im Alltag angekommen?
Ja, schon. Finde ich schon.
Ja, nö. Es ist branchenabhängig, würde ich jetzt mal so sagen. Also, ich sag mal, ich glaube, wir hatten immer letztes Mal darüber gesprochen, ich stelle mir von IKEA oder von Amazon keine 3D-Möbel irgendwie in meinem Räumchen rum, um zu sehen, wie es aussieht. Das mache ich nicht. Aber ich habe mir durchaus von Mr. Spex schon mal eine Brille aufgesetzt, um zu sehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie könnte welche die und jenige Brille bei mir aussehen. Also das hat Einfluss, klar, aber es ist schon ganz speziell branchenabhängig natürlich auch, gerade Kunst und Kultur kann irgendwie alles, da kann es schon etablierter sein, so, aber gibt noch ganz viele Parts, wo es echt noch absolut Kinderschuhe ist. So.
Alim, ist bei dir?
Also ich habe IKEA auf jeden Fall, also das ist ein gutes Beispiel, das nutze ich eigentlich auch, wenn ich Interesse daran habe, mir irgendwas zu kaufen, da eigentlich auch regelmäßig. Ansonsten ja, fallen mir eigentlich auch die Social Media Filter immer ein. Mhm. Ja, also das nutzt ja fast jeder.
Ja, da sind wir, also das ist ein Thema, da sollten wir gleich nochmal dran, weil da ist nämlich die Brücke AR-KI, da sprechen wir genau über diesen Bereich nochmal, würde ich jetzt nochmal zurückstellen. Ja, es ist, also ich finde auch, also AR ist tatsächlich ein bisschen branchenabhängig. Also es gibt Branchen, wo AR meiner Ansicht nach sich schon super etabliert hat. Also zum Beispiel im Bereich Fashion und im Bereich Beauty.
Ja, total. Lippenstift anprobieren oder sonst was. Was ich jetzt auch gelesen habe, finde ich eigentlich auch ganz cool. Habe ich aber bis jetzt noch nicht live gesehen. Sind so Virtual Try-Ons in zum Beispiel ja, Kleidungsgeschäften halt. Dann hast du dann da deinen Spiegel und dann kannst du da auswählen, was du anziehen möchtest. Das heißt, du musst gar nicht in die Umkleide, sondern siehst direkt an dir die Kleidung, wie es aussehen kann. Finde ich auch echt spannend, aber wie gesagt, habe ich bis jetzt so noch nicht nicht gesehen.
Ja, es gab ja, ich glaube, vor einem Jahr oder sowas ging das ja auch irgendwie viral, diese AR-Funktionalität, dass man sich Schuhe, ne, also dass man sich Schuhe direkt live am Fuß angucken kann. Das fand ich auch total spannend. Ist übrigens auch mit 8th Wall gemacht, mit genau der gleichen Software, mit der wir unsere Weihnachtspost gemacht haben, weil das ist bei denen auf der Webseite tatsächlich als Referenz, ja. Und im Fashion-Bereich ist es, glaube ich, ein Riesenthema, ne? Auch das ist ja tatsächlich, hat mal so einen richtigen Push gekriegt durch die Corona-Zeit und auch diese NFT und Metaverse ist ja auch so ein Begriff, der vor 2 Jahren noch ein Riesenthema war, jetzt auch so ein bisschen eingeschlafen ist. Adobe hat das Thema Metaverse ja mal definiert als nicht ein Raum, wo jetzt alle rumeiern, sondern irgendwie im Grunde genommen der Begriff oder der Oberbegriff für das Verbinden der realen Welt mit der virtuellen Welt. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Gleichung, ne? Dass man sagt, also das ist Metaverse, ist nicht irgendwie eins oder hier, ne, also Roblox oder irgendeine Spielegeschichte, sondern es ist tatsächlich die Verbindung zwischen real und fiktiv. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Interpretation. Und da gehört zum Beispiel dieser Fashion-Bereich auch da rein, also zu der Zeit, wo Metaverse noch so ein riesen Hype-Thema war, da kam auf einmal das Thema virtuelle Fashion auf einmal tierisch auf, ne? Also wo dann auf einmal du Klamotten kaufen konntest, die nie real sind, also die, ne, die es nur als NFT oder als virtuelle Mode gab und dann für die Avatare in unterschiedlichen Bereichen konnte man dann mit entsprechenden Accessoires, was ja im Spielebereich schon lange gang und gäbe ist, ne, Accessoires kaufen. Aber im Fashion-Bereich, dann war, das war schon mal neu, ne, dass man auf einmal typische Marken gesehen hat, die auf einmal andere Wege eingegangen sind. So, und im AR-Bereich, das ist das, was du gerade auch schon sagtest, da etabliert sich das immer mehr, ne, dass man also Klamotten ausprobieren kann, indem man sie via AR darstellt, ne? Und das finde ich, glaube ich, auch nochmal einen ganz spannenden Weg. Ja, und bei Möbeln hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also für mich, Amazon hat das ja wahnsinnig professionalisiert, das ganze Thema AR. Das heißt, also jedes Möbelstück, was du da bei Amazon siehst, kannst du dir rein theoretisch direkt mal in den Raum stellen. Jetzt gar nicht unbedingt des Fotorealismus wegen, sondern passt es da. Und das finde ich eigentlich total spannend, ja, das Thema. Und ich finde auch, das hat sich bei mir ganz selbstverständlich etabliert.
Total.
Der AR-Bereich. Wo würdet ihr denn sagen, könnte AR noch nützlich sein? Also wo sagt ihr, Mensch, da ist ein Missing Link, da wäre AR richtig spannend eigentlich?
Boah, das ist natürlich eine große philosophische Frage. Ja, also ich sag mal so, wie gesagt, AR ist ja dann an der Stelle, ich glaube, da ist auch immer noch das Problem, weswegen es sich nicht so durch die Bank durchzieht, dass es schon überall angekommen ist. Es hat eben noch ganz, ganz viele Hürden, die auch noch genommen werden müssen in dem Sinne. So wie gesagt, dieses Web-AR, das ist dann auch wieder eine von zigtausenden Hürden, die genommen worden ist. So, aber es hat natürlich noch super, super viele Hürden. Ich wüsste jetzt nicht, wo... Ich sag mal, ist das die Brücke zur hier Apple Vision Pro? Weißt du, das ist ja in dem Sinne vielleicht schon was jetzt mal einfach einen neuen Kosmos eröffnet. Irgendwie auch, wenn es jetzt von Apple selber nicht AR genannt wird, aber es ist, unterm Strich ist es das so. Das eröffnet natürlich jetzt einen riesen neuen Kosmos so. Und da ist ultra viel vorstellbar, glaube ich so. Also, ja.
Finde ich gut, dass du die... Achso, wolltest du was sagen, Aline?
Ja, also es gibt ja jetzt schon bei AR-Anwendungen, die genutzt werden und wichtig sind, finde ich. Zum Beispiel Google Maps, die nutzen auch AR aktiv, dass du direkt siehst, okay, in welche Richtung musst du jetzt gehen.
Ich glaube, als das finde ich auch. Also ich finde dieses ganze Wegethema, ne, also da glaube ich, da wird AR relativ schnell Einzug halten, sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto. Ja. Auto ja sowieso über Head-Up-Displays ja schon seit geraumer Zeit. Aber jetzt sagen wir mal so, im Handy hat sich das ja so noch nicht etabliert. Also bei Apple-Karten ist das nicht, ne? Also ich muss immer noch aufs Handy gucken und habe so eine, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine AR-Ansicht hätte.
Das,
ne,
ist eben.
Und ich glaube, das ist der Next Step, ne, oder? Was?
Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Ich habe auf jeden Fall davon mitbekommen, ob es das jetzt irgendwie in der Zukunft geben wird oder ob es das wirklich schon gibt.
Technologisch auf jeden Fall machbar, also auch wieder 8-Wall, ne? Also die tatsächlich, also auch du kannst Interaktion mit Objekten, auch mit Maps-Einbindung, also mit Street View-Einbindung ist möglich. Damit kannst du rein theoretisch sogar sagen wir mal, bei der Maps-Ansicht kannst du auch sagen, so, der nächste leckere Burgerladen ist dann da hinten, geh mal da weiter, ne, und sowas. Also da geht schon einiges. Ich glaube, da passiert ein bisschen was. Aber da sind wir bei dem Thema Device und das ist ein ganz schöner
Genau,
Übergang.
Genau.
Das ist ein ganz schöner Übergang. Also ich glaube, so ein bisschen die Hürde oder die Schwierigkeit bei AR ist tatsächlich, dass unser Alltagsdevice, wir reden jetzt hier vom Smartphone, ne, das ist ja nun mal ein Gerät, was sich komplett in unseren Alltag integriert hat, wenn nicht sogar übernommen hat, wenn man es ein bisschen übertreibt. Aber das ist genau eine ausgerechnete Funktion, wo das Device etwas unglücklich dasteht. Ne? Also wie blöd würde das sein, wenn ich mit dem Smartphone vor der Nase, weil ich muss ja ins Display gucken, mir einen Weg angucke. Also erstmal würde das ziemlich dämlich aussehen auf der Straße und es ist auch unhandlich, es ist nicht alltagstauglich. So, und es gibt ja schon seit Ewigkeiten den Wunsch, sagen wir mal, eine virtuelle Welt mit der realen Welt zu verbinden über Brillen. So, und da sind wir jetzt genau bei dem Thema Apple. Apple Vision Pro ist gerade rausgekommen. Also, und die versuchen jetzt tatsächlich ein Tool auf den Markt zu bringen, was the next big thing sein soll und was sich jetzt da vielleicht massentauglich etabliert und in unseren Alltag integriert. Was sagt er dazu?
Also massentauglich ist es ja schon allein nicht, weil es eine immens hohe Summe
also kostet. Preislich
okay. Gesehen, ja.
Kann sich nur ja, die 1% der Menschheit so gefühlt leisten. Ne? Also irgendwie $4,000 oder was auch immer das Ding kosten soll oder Euro dann hier.
Also da muss Apple, glaube ich, noch mal ran in Zukunft, wenn das massentauglich sein soll, zumindest was das angeht.
Also ich glaube grundsätzlich, dass das Thema, also das ist sozusagen, finde ich, jetzt der erste richtige Kinderschuh. Mhm. Diese ganze Technologie steckt noch total in Kinderschuhen. Das gab es jetzt, ähnliche Sachen gab es ja auch schon von Meta hier. Wie heißt die Brille von denen?
Oculus. Wie? Oculus, ne? Oder meinst du die? Ah nee, warte mal, wie heißen die denn von Meta? Ist das nicht Oculus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Meta-Brillen.
Der Name fehlt mir jetzt gerade, ja. Aber Quest 3?
Oder? Ach ja,
Quest,
genau.
Quest 3, ja. So, ist ja auch schon sowas in der Art gewesen. So. Und grundsätzlich die Technologie, die da jetzt gerade bei der Vision Pro zusammengekommen ist, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass da, also da ist ein neuer Kosmos geschaffen worden, der aber jetzt wirklich das erste Mal erstmal einfach nur ein Kinderschuh ist. So, ne? Ich sag mal, das ist schon beeindruckend. Letztendlich, dass das jetzt wirklich über auch wie man es bedient, natürlich mit Augen, das kennt man alles, aber dieses Zeigefinger-Daumen-Prinzip, um was zu bestätigen und so, und wirklich da ist der nächste Schritt passiert, würde ich schon sagen. Das ist ein Schritt, so, aber mehr auch jetzt erstmal nicht. So, man wird jetzt abwarten müssen, was die Entwickler und die Leute, die dafür jetzt irgendwas entwickeln wollen, sich was ausdenken wollen, was da zustande gebracht wird, so an der Stelle. So, aber das ich glaube schon, dass das damit wird es weitergehen. Das glaube ich schon.
Ja, also ich man muss ja eins dazu sagen, also dieses ganze Thema VR gibt es ja schon Ewigkeiten. Das hat in den 80ern angefangen, in den 90ern, es gab immer wieder Versuche, das Ganze in die Masse zu bringen, hat aber irgendwie nie so richtig funktioniert. Es ist immer irgendwie ein Nischenprodukt. Es ist immer ein Aha-Effekt, wenn man so ein Ding aufhat. Ne? Den Ansatz, den Apple jetzt hat mit der Vision Pro, nämlich so eine Mixed-Reality-Variante, auch diesen Ansatz gab es schon von Microsoft sehr frühzeitig mit den HoloLenses und Google mit den Glasses. Beide Projekte wurden eingestampft.
Ja. Ich glaube aber jetzt Apple, das ist auch wieder, Apple hat mit diesem Ding, das ist jetzt wie gesagt kein Massenprodukt und ich glaube auch nicht, dass da viele wirklich einen Nutzen drauf haben. Man hat so einen Aha-Effekt, kann man einem gut vorführen in dem Sinne und jeder sagt, wow, Wahnsinn, so klar. Aber es hat trotzdem ganz, ganz viele dieser Hürden einfach auch schon wieder mitgenommen. So, also jetzt mal alleine der Fakt, dass es, glaube ich, okay, ich hatte so ein Ding noch nicht auf, ich muss mich jetzt nur darauf stützen, was andere mir erzählt haben oder was ich von anderen, wenn nicht mir, hat niemand was erzählt, ich habe gelesen oder zugehört. Ne? So, aber dass es das erste Mal ist, dass du kein Pixel mehr wahrnimmst. So, dass du wirklich so eine gute Auflösung hast, dass dein Auge oder dein Geist damit zufrieden ist, was er da bekommt, ohne es wieder in diese Richtung zu hinterfragen. Das ist ein, und ja, die Hürde ist übersprungen worden, so. Und die ist, finde ich, schon eine sehr essentielle grundsätzlich. Also das ist schon ein Zauber. Dadurch wird es ein wenig mehr ein Zauber. Und dadurch, dass alles wirklich so gestochen scharf ist, das muss ja wirklich, also soll ja alles wie Glas aussehen, dann, also ich sag mal, die Screens, die du dir dann da machen kannst, so. Das hat schon viel Geiles, muss ich wirklich sagen.
Also, hab jetzt so ein paar Memes gesehen, ihr habt da wahrscheinlich auch schon gesehen, also wo dann Amis, also in Amiland wird die ja schon fleißig verkauft, dann tatsächlich damit über die Straßen rennen und sagen wir mal, sich ziemlich unsinnig verhalten ihrer Umwelt gegenüber. Ich meine, gut, man muss eins dazu sagen, das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, aber es ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das, was anfangs der Smartphone-Zeit stattgefunden hat, ne? Als auf einmal die Leute nicht mehr nach geradeaus guckten, sondern eigentlich runter, ne? Und sich da eigentlich, wahrscheinlich muss man sich erstmal an das Alltagsbild gewöhnen, dass dann auf einmal jemand mit einer Skibrille mitten auf der Straße stehen bleibt und irgendwelche wirren Handbewegungen macht, weil er irgendwelche Displays von A nach B schiebt oder jetzt wie in einem Meme das Logo größer macht, ne?
Ich weiß noch, als die AirPods rauskam, da hat sich jeder diese Aufsätze für elektrische Zahnbürsten als Gag in die Ohren gesteckt, so, ne? Also da hat sich am Anfang auch jeder drüber lustig gemacht. Okay, das ist vielleicht jetzt ein optisch gesehener, hat das eine andere Qualität, ob ich mir jetzt so ein kleines Ding ins Ohr stecke oder mir so einen großen Apparat aufsetze in dem Sinne. Jetzt, wie gesagt, ich glaube jetzt in allererster Linie ist das für Apple einfach auch wieder ein Leitprodukt, so. Die wollen einfach Innovationsförderer und als innovativ wahrgenommen werden, auch mehr als es dann, die standen mal mehr dafür, das ist so ein bisschen abgeflacht, ich glaube, da den Anstrich wollen die sich jetzt erstmal wieder verpassen, so, das ist das eine, natürlich, und es hat letztendlich niemand bislang so eine Art von Gerät in dieser hochwertigen Art hingekriegt, aber wenn man ehrlich ist, ist das immer noch alles andere als cool, so, ne? Also ich, wie gesagt, hochwertige Materialien, so gut hat es noch niemand hingekriegt, gar keine Frage, da kann man Haken dran machen, aber es ist immer noch nicht im Bereich, dass man das als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen würde.
Das ist aber gut, dass du sagst, weil das ist ja dieses ganze Thema, warum ist das iPhone oder warum ist das iPhone so unfassbar erfolgreich gewesen? Oder ist es nach wie vor, das Smartphone und gut, iPhone war nun mal die Erfinder und weil es tatsächlich ein Tool ist, was sich zu 100% in unseren Alltag integriert hat. Also wirklich morgens, mittags, abends, egal wo ich bin, also es ist überall dabei. Es ist ein Tagebuch, es ist ein Gedankenträger, es ist ein Multitool-Fotoapparatersatz, da könnte ich jetzt unendlich aufzählen. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Vision Pro ist schön, kann mir aber nicht vorstellen, ihr habt wahrscheinlich auch Reviews gesehen, ne? Da hat einer wirklich tatsächlich versucht, diese Brille jetzt 24 Stunden lang in seinen Alltag zu integrieren. Also damit gekocht, damit geschlafen, damit Ski gelaufen. Das war sehr lustig. Ja, so und das
ist ja ist ein ist witzig.
Nein, ist also kein ist ja Alters, Geld, ist ne? kein ist kein Altersding. Also zumal natürlich durch die, also das ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Diese hohe Qualität erfordert auch viel Technik. Ja, so und die kriegst du halt auf kleinsten Raum nicht so untergebracht, als dass es dann unkomfortabel wird.
Ja, es ist ein Entwicklungsschritt.
Ein Entwicklungsschritt.
Als solchen genau so versteht, dann wird das dem das Produkt wird dem auch erstmal nur gerecht.
So muss ja, man so und es ist halt immer so, bei Apple war es immer so, die haben was angetreten und die Industrie ist drauf eingestiegen. Und ich glaube, das wird jetzt hier auch so sein, also durch diesen nochmal aufkommenden oder von Apple produzierten Thema hängt sich eine ganze Industrie dran. Ne? Ich glaube, wir werden da jetzt einiges an Entwicklungen innerhalb kürzester Zeit sehen. Aber ich glaube auch, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema AR, ich glaube, da wird ein Schuh raus. Also wir haben ja gesagt, AR kann sich auf dem Smartphone nicht so richtig etablieren, weil du dann immer das Display vom Smartphone direkt vorm Gesicht haben musst. So, und aber mit einer Brille sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Hat ja auch ganz neue Herausforderungen an User-Interfaces und so weiter. Und wenn die Brille dann so ist, dass sie auch alltagstauglich ist und ich stelle mir dann eine Brille vor, die auch nur ist wie eine Brille, ja, also die das Gewicht einer Brille hat, die aussieht wie eine Brille und so weiter. Da gibt es ja auch schon diverse Ansätze, also von diversen Unternehmen, also Meta mit Ray-Ban. Das ist allerdings nichts anderes als eine Kamera, da ist noch nicht wirklich Mixed Reality drin. Ja. Es gibt aber so ein paar Anbieter, die sich da jetzt auch schon tiefst mit auseinandersetzen oder intensivst mit auseinandersetzen. Ich glaube, dann wird AR nochmal eine ganz, ganz andere, auch einen ganz anderen Stellenwert kriegen. Also Glaube ja, ich auch. Als jetzt auch nur dieses Nischendasein.
Ich glaube jetzt bei der Brille jetzt auch im Speziellen, man muss es so ein bisschen jetzt einfach wiederkriegen, die Dinge wieder ein bisschen intelligenter, weil ich glaube, das, was Apple jetzt gebaut hat, war das höchste aller Gefühle, was gerade möglich ist. So, ich glaube, die wollten sich da selber als Innovationstreiber wieder absolut etablieren und haben jetzt Technik heute hergibt an Sensorik, an Kamera, all diese haben sie zusammengefasst und das ist das Maximum, was jetzt drin ist. So, wenn diese Brille jetzt länger als 2 Stunden hält und auch nicht mehr über einen externen Akku, den du mit dir rumschleppst, und das einfach auch nicht mehr so ein klobiges Ding ist, ich sag mal jetzt eine Brille, muss es noch nicht mal sein, wenn es diesen Readyware, wie heißt der Film hier, Ready Player One, genau. Wenn das so eine Dimension angenommen hat, da ist ja gar nicht mehr viel. So, dann ist das schon was absolut Zugängliches. So, und ich glaube, dann wird das auch benutzt, weil man muss jetzt auch sagen, was man für Vorteile dadurch hat, so, ne? Also ich sag mal, Arbeitsplätze kannst du dir dann auch, du brauchst ja keine Hardware mehr, wenn du nur noch dieses eine Ding brauchst. So, weißt du? Also, gibt viele Vorteile, die das damit.
Nein, in der Industrie, also das ist ja ganz lustig, in der Industrie hat sich dieses Mixed-Reality-Thema ja natürlich auch durchgesetzt, ne? Also weil nichts ist besser, als automatisiert Menschen anzulernen. Ne? Das hat sich also in der Automobilzulieferung und so weiter hat sich das total etabliert. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie einen Guide haben, der jetzt 3 Stunden erklärt, wie welche Schraube an welche Mutter zu packen ist, sondern das macht dann automatisch die Mixed Reality Brille. Die setze ich auf und dann werden die Leute virtuell angelernt. Ne?
Und du kannst nichts falsch machen dabei.
Ja, ja.
Und das in der Medizin ja genauso dann auch.
Ja. Genau, so und das, versuchen wir mal den Dreh zu finden zu dem Thema KI, weil die Sachen wachsen ja auch immer mehr zusammen, also dieses KI und AR, also AR heißt eben das Vermischen der realen mit der virtuellen Welt in Verbindung mit KI, da stellt sich jetzt natürlich erstmal jeder die Frage, da gibt's keine, was für eine Verbindung gibt's nicht? Doch, gibt's eine sehr große und zwar die sich extrem schon in unserem Alltag etabliert hat, beziehungsweise die wir als ganz normal empfinden, das ist das ganze Thema Social Media, TikToks, also Videos vor allem, ne? Und die Gesichtsveränderung, die automatisierte, das ist AR und KI in Höchstform. Was sagt er dazu?
Ja, also ist ja voll etabliert, so bemerkt ja quasi keiner. So will ja auch gar keiner hinterfragen, warum man jetzt auf einmal in dem Video 10 Jahre jünger aussieht. So, ne, gefällt ja jedem. Erstmal, von daher, und der Einsatz ist natürlich auch einfach, ich sag mal, es ist genau, ein Selfie machen hat nun mal unterliegt gewissen Kriterien und da ist AR was sofort wie Faust aufs Auge passt, einfach so. Und das macht dann, oh ja, wie gesagt, das wird jetzt auch, das wird ganz selbstverständlich verwendet und benutzt, so, ne?
Ja, und KI an sich ist ja jetzt auch, also ich sage mal so, wenn wir jetzt sagen wir mal von Buzzwords ausgehen, wir haben ja schon mal gesagt, 22, 21 war das ganze Thema NFT, Metaverse, ein Riesenthema, ein Riesenhype. Wenn wir jetzt mal sagen 23 und auch eigentlich noch jetzt, bis jetzt ist das Thema KI eigentlich das Buzzword überhaupt. Hat es die gleiche Haltwertzeit wie die Buzzwords davor? Was meint ihr?
Ja, wenn man sich überlegt, wie sehr sich das etabliert hat, finde ich schon. Also ich meine, allein bei den Streaming-Diensten, ne, wenn du da deine Empfehlungen bekommst, dahinter steckt ja auch schon eine KI. Oder beim Smart Home oder so. Ne, dass er sich merkt, okay, deine Einkäufe, du hast das und das gekauft, das bestelle ich dir dann jetzt nächste Woche nochmal, ne? Ja, sowas alleine.
Muss schon, finde ich, nochmal differenzieren zwischen, weil was ist eine KI so an der Stelle? Letztendlich ist ein Taschenrechner auch eine Art von KI, die ist aber schon 50 Jahre alt oder noch länger. So, weißt du, also es geht ja eher um diese neuronalen Netze in dem Sinne. Also, dass sich das Ding auch selber weiterentwickeln kann.
Es geht um Machine Learning, ne? Das heißt genau. Also, dass das, was an Daten gesammelt wird, wird nicht einfach nur gesammelt und wieder rausgegeben. Also Google ist ein schönes Beispiel, ne? Da gebe ich irgendwas rein und der wird in der Datenbank geguckt, wird wieder rausgegeben. Eine KI lernt ja daraus, ne? Das heißt, geben 50 Leute irgendwas ein, dann kriegt das automatisch einen anderen Stellenwert, es wird bewertet, es wird interpretiert. Also das ist schon ein bisschen intelligenter als einfach nur Daten rein, Daten raus. Ne?
Genau. Ja gut, ChatGPT dann halt, ne?
Zum Beispiel.
Das ist ja, ja das, das Paradebeispiel letztendlich für KI. Oder damit ist ja als... War doch letztendlich so. Also ChatGPT kam noch raus und auf einmal war das erste KI-Ding da, wo man gedacht hat, so, wow, krass.
Also ja, und Midjourney, ne? Als auf einmal die Fake-Trump-Bilder kamen.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was als erstes da war.
Von der Polizei abgeholt wurde und so weiter. Klar. Da wurde das auf einmal ein Riesenthema. Du hast recht, ChatGPT ist, glaube ich, OpenAI war, glaube ich, das Unternehmen, was das ganze Thema richtig ins Bewusstsein geholt hat. Weil das, was ChatGPT macht, auch wirklich ein Hammer ist.
Ja, total.
Ne? Also das ist
allein
spooky.
Die Möglichkeiten.
Das ist spooky, ne? Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja, und nutzen wir das? Also nutzt ihr ChatGPT?
Ja.
Im Alltag?
Ja.
Ja. Jetzt nicht so intensiv.
Obwohl jetzt, ich würde es jetzt nicht nur auf, also KI benutze ich. ChatGPT als solches, also ich sag mal gerade, was Textverfassung angeht oder so, ja, wenn man so orthografische Schwäche hat, hilft das ungemein. Ja.
Da würde ich aber Deep Write nehmen.
Ja, das ist ja das, was ich immer mache. Also, ja,
Das kenne ich gar nicht. Klar.
Also mit Deep Write zum Beispiel mache ich viel, aber ich benutze auch ChatGPT für die belanglose, also auch wenn mir Begriffe, die ich brauche oder die ich wonach ich suche, da frage ich ChatGPT. Und ich muss dazu sagen, früher habe ich genau die gleiche Frage auch einfach bei Google eingegeben und ich habe eigentlich auch die richtige Antwort erhalten, nur nicht so auf, also ich wurde nur nicht angesprochen, was ja ChatGPT mit einem so selbst macht. Also
was ich unheimlich spannend finde, und da finde ich auch den gewaltigen Unterschied zu einer Suchmaschine, also wie Google. Ich habe mal Folgendes gemacht, weil, also mir ist dann gesagt, aber ChatGPT kann sogar programmieren. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann schreib mir noch mal bitte ein Python-Skript, ja, also wo bitte eine Ritterburg gebaut werden soll, die ich dann im Blender, diesen Skript im Blender einsetzen kann, Enter drücken, dann habe ich da eine Ritterburg. ChatGPT hat mir ein Python-Skript geschrieben und diesen Skript auch noch kommentiert. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber wenn ich Programmieren lernen will, ja, dann kann ChatGPT durch diesen geilen Quelltext mir das sogar beibringen, rein, weil der Quellcode war dokumentiert. Ne? So, und dann habe ich das da reingepackt, Enter gedrückt. Gut, die Ritterburg, das waren ein paar, also die waren auch sehr einfach, aber ich habe dann auch natürlich mich, weil ich mich damit jetzt, weil ich das so faszinierend fand, habe ich gesagt, okay, die sieht jetzt noch ein bisschen einfach aus, mach die doch mal ein bisschen genauer. ChatGPT hat mir jedes Mal darauf hingewiesen, Alter, bau das selber. Ich kann dir nur ein paar Vorschläge machen, wie das sein könnte, aber am Ende bau selber. Aber da ist der gewaltige Unterschied zum Beispiel zu Google. Also wenn ich bei Google jetzt eingebe, schreib mir bitte oder such mir bitte ein Python-Skript, dann sucht Google ja irgendwas Fertiges. ChatGPT entwickelt, und zwar genau nach deinen Anforderungen.
So standardisierte Datenverarbeitung in dem Sinne ist es ja. Also das ist ja auch das, weil letztendlich die Basis ist ja oftmals immer dasselbe. Immer wiederholende Dinge kann ChatGPT. Und das ist bei einer Website in dem Sinne nichts groß anderes. Also Grundlagen dessen sind ja immer dieselben. So
ja, aber ich glaube, das ist ja Machine Learning, ne? Das heißt, sie lernt, oder ich sag immer sie, ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall ChatGPT lernt ja mit jeder Anfrage, mit allem Input, lernt es dazu. Ne? Das heißt, es wird immer besser, das System. Immer besser, immer besser, immer besser.
Ja, das widerspricht ja dem gar nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, aber das ist das Urprinzip dessen so. Also das standardisierte Dinge, die immer wieder vorkommen, natürlich, macht das jeder anders in dem Sinne. Aber wenn du es jetzt auf Steuerberatung oder Versicherungen oder was auch immer, so alles Standardisierte, das wird von, das ist ja, ich sag mal, klar, ChatGPT ist jetzt kein Steuerberater, gerade just in dem Moment, aber das Prinzip, das in ChatGPT steckt, wird den Steuerberater irgendwann mal ersetzen einfach, weil es einfach flexibel ist in den Standards. So, und das ist genau dasselbe, finde ich, auch beim Programmieren oder so. Natürlich kann man immer wieder was programmieren, was es vorher noch nicht gab. Aber viele sind ja gar nicht auf der Suche, immer das Neue, Modernste zu haben, sondern die wollen gewisse Standards haben, um Geld zu verdienen. So, ne? Also, und genau dafür ist ChatGPT dann eben auch einfach ein gutes Tool. So.
Ja, und es gaukelt dir auch Empathie vor, ne? Also ich habe letztens einen Versuch gemacht, da haben wir die Aufgabe gehabt, eine Wortmarke zu finden für ein Unternehmen. Kommen wir gleich nochmal zurück, was es mit unserem Alltag macht, ne? Aber so, und dann habe ich einen vermeintlichen Dialog mit ChatGPT geführt, ne? Ich habe gesagt, also pass auf, das und das sind die Begriffe, oder das und das sind die Hauptbegriffe, die dieses Unternehmen so macht. Mach doch mal Vorschläge. Ja, hat sie gemacht. Die waren jetzt nicht sonderlich kreativ, aber es gab erstmal Vorschläge. Und dann habe ich mit deren Dialog geführt oder mit dem, ne, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist alles nett, aber nicht sonderlich kreativ, kamen Alternativen. Ne, und also wir sind wirklich in einen vermeintlichen Dialog gekommen. Das fand ich echt schon spooky. Am Ende ist da nichts Gutes bei rausgekommen, muss ich gleich mal dazu sagen. Ne, also wir haben ja schon mal über das Thema Kreativität gesprochen. Ne? Also bei ChatGPT oder überhaupt grundsätzlich KI kann sich ja nur auf das berufen, was es kennt. Es kann sich nicht auf das berufen, was es nicht kennt. Also jetzt, wenn wir das Beispiel Foto nehmen, das war jetzt vor einigen Jahren total in, zu fotografieren, als würde jemand komplett volle Pulle angeblitzt. Kennt er vielleicht diese mit diesem harten Schatten am Rand, etwas überbelichtet, diese Bilder. Ja, so. Ja, natürlich kennen wir die. Nur es ist halt so, die normale klassische Fotolehre würde sagen, mach das nie. So, das ist aber, irgendeiner hat damit angefangen, wurde es auch immer total hip und so weiter. So, und das ist ja im Grunde genommen eine Neuerfindung eines Stils. Das wird eine KI nie können. Wie soll das gehen? Sie kann sich ja nur auf Gelernten berufen, ne? Oder zurückziehen. Ja.
Der T-1000 wird die Weltherrschaft nicht an sich reißen. Ne? Also
ja, wird sich zeigen. Also Wissenschaftler waren schon seit geraumer Zeit.
Ja.
Man kann es nicht wissen. Also sie lernt ja.
Ich natürlich. Das sind so Untergangsszenarien, die mag man. Die sind auch eher als Witz zu verstehen.
Ja. Aber kommen wir mal zurück zu unserem. Also wir sind ja nun hier klassisch die Kreation. Und sagen wir mal so, wenn ich mit Außenstehenden spreche über meinen Beruf. Die erste Frage, die ich zu hören kriege, und das ging, glaube ich, euch auch schon so: Oh, werdet ihr jetzt nicht durch KI ersetzt?
Ja, Frührente und so.
Ja. Werden wir durch KI ersetzt? Wird die Kreation, wird kreative Arbeit durch KI ersetzt?
Ich sag mal so, man muss jetzt mal irgendwie so, wir werden mega behämmert in der Birne, ne? Wenn wir das jetzt befürworten würden. Aber trotzdem jetzt nochmal ernst gemeint, nein, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der Geld sparen möchte, jetzt mal so gesagt, der kann sich auch heute, also wenn jemand ein Logo haben möchte, ein richtig cooles Logo, und der auch glaubt, dass er damit was Individuelles zeigen kann, der verstanden hat, warum man Logos verwendet, sag ich mal so, der wird sich von so einem KI-Dingen kein Logo generieren lassen, weil es maximal genau auch rückwirkend darauf, oder das, was du gerade gesagt hast, Olli, dass es sich immer auf was bezieht, was es schon mal gab. So irgendwie. Natürlich müssen wir jetzt, das sind jetzt mal ganz platt geredet, das sind Gebrauchsgrafiken, so. Also der hohe künstlerische Ansatz muss da überhaupt nicht drin sein. So, aber trotz all dessen ist es einfach so, wenn ich ein gutes Logo haben möchte, dann gehe ich zu einem, der mir ein gutes Logo macht. Und natürlich wird es den geben, der sagt: Bist du blöde? Du hast so viel Kohle ausgegeben. ChatGPT macht mir innerhalb von 5 Minuten ein ganz tolles Logo. Ja, okay, bitte. So. Ist wohl höchstwahrscheinlich dein Logistikunternehmen für eine Plane auf dem LKW hinten drauf, das Logo.
Ja, denen reicht so, ne? Das dann ja aber auch.
So, ne? Ja, nee, also an den Bedürfnissen so. Auch die Stockfotografie hat auch, oder man hatte auch die Befürchtung, dass Stockfotografie oder was auch immer, jetzt die Fotografen schon damals an der Stelle schon da. Das wird so schwer. Ey, also ich glaube, es gibt gerade so viele Fotografen auf der Welt wie nie zuvor.
Ja, und man sieht ja auch da die Grenzen. Ne? Das ist also, ist mir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Bild-KI, da sind wir ja bei Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr das, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich hab mal das Experiment gemacht, hab gesagt, okay, ich habe ein Bild im Kopf, ich wollte, das ist ganz bescheuert, so eine Roboter-Grashüpfer, der auf einer Landstraße sitzt, im Hintergrund Berge mit Sonne. So müsst ihr euch vorstellen, da habe ich ein Bild im Kopf, wie der aussehen soll. Und das habe ich jetzt mal in allen möglichen Bild-KIs eingegeben. Und ich habe nicht ein einziges, ne, Ergebnis gekriegt, was exakt so war, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Ja, ich kann es durch prompten, weiter prompten, nochmal prompten, Teil rausbasteln. Also jetzt muss man dazu sagen, und jetzt wird es spannend, wie sich das in unseren Arbeitsalltag integriert. Also Adobe hat ja die KI auch in ihren Programmen inzwischen integriert. Und bei Photoshop ist es total spannend, weil es anders als ich jetzt bei den KIs, die man jetzt von Stable Diffusion und so weiter kennt, wo man also nur promptet. Ich kriege dann ganze Bildergebnisse, kann ich in Photoshop Teile des Bildes nehmen und kann diese Teile nochmal neu prompten. Das eröffnet mir natürlich sehr viel mehr Kreativität. Und da bin ich zum Beispiel sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, das stimmt. Weil die Photoshop-KI ist wirklich sehr gut.
Also. Ja, zumal ich ja Teile, die mir noch nicht passen, einfach selektieren kann und kann sagen, nee, mach mir da mal das und das oder ändere das mal so und so ab und so weiter. Und das ist das, was mich bei diesen reinen Prompts dieser SAS-Lösungen, die da existieren, so ein bisschen stört. Die sind zwar perfekt, keine Frage, also es gibt ja inzwischen, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ohne Ende Beispiele, Vergleich einen KI-generierten Menschen mit einem echten Menschen. Ist das ein Foto oder ist es KI? Gibt es ja inzwischen ohne Ende. Ja. Die kannst du ja wirklich nicht mehr auseinander.
Ich wollte gerade sagen, es wird ja auch immer schwerer. Ne? Es gibt so Anhaltspunkte, wo du sagen kannst, okay, darauf kannst du achten. Und es erkennen, zum Beispiel, wenn die Person dann irgendwie auf einmal 12 Finger hat oder so. Mhm. Oder wenn im Hintergrund auf einer Tafel dann irgendwie so eine kryptische Schrift zu sehen ist, was du einfach nicht lesen kannst. Das sind noch immer so Sachen, wo du sagen kannst, okay, das wurde generiert, ne? Aber es ist gruselig. Also es wird wirklich immer besser.
Mhm. Ja, absolut.
Ich benutze die auch selbstverständlich.
Selbstverständlich,
aber eben auch, wie gesagt, für die Classics, so in dem Sinne. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in diese Zeile meine Idee eingebe, sondern dass ich eine Basis habe. Und früher habe ich die Bilder retuschiert und jetzt lasse ich die retuschieren.
Geht's halt eben so, einfach schneller.
Weißt du, oder ja. Ich passe hier an ein Format an. Das sind ja so die Classics, mit denen auch jeder Gestalter dann irgendwie, der irgendwo diese Bilder verwenden muss, auch direkt was anfängt.
Also ich finde es im Moment auch ein Segen, weil es ist halt tatsächlich so, das haben wir jetzt gerade erst wieder praktisch am Beispiel gehabt. Kunde will irgendwas haben, will aber kein Fotoshooting, sondern will Stockmaterial. So und aber du kannst die Stockdatenbanken durchsuchen, ein bisschen umfahren. Es ist nicht genau das Bild, was du brauchst. Und du nimmst da eins, was annähernd ungefähr dem entspricht, was du dir da vorgestellt hast, und fängst es dann an, mit KI zu manipulieren. Also das, finde ich, hat sich richtig selbstverständlich irgendwie in unseren Alltag integriert. Mhm. Genau wie das ganze Thema Konzepten und Ideenfindung mit ChatGPT austauschen oder eben, wie du es schon gesagt hast, redaktionelle Arbeit, ne? Also dass man dann DeepRite nimmt zum Anpassen von Satzbauten, ne? Also ich sag mal so, ich finde, dass es eine wahnsinnige Arbeits- und Zeiterleichterung ist, was wiederum natürlich auch für den Kunden gut ist, ne, dass er jetzt nicht Retuschearbeiten 2 Tage sind dann Retuschearbeiten 1 Tag oder vielleicht sogar manchmal so einen halben Tag, je nachdem wie aufwendig. Ja, also da finde ich, ist es eigentlich ein Segen für uns.
Ja, finde ich auch.
Es ist einfach ein neues Werkzeug. Es werden gewisse Dinge wieder leichter, so, aber dadurch ist die Abschaffung, die sehe ich, wie gesagt, um mal auf die Ursprungsfrage da zurückzukommen, sehe ich überhaupt nicht. Also es gibt auch genug KIs, die, keine Ahnung, die jetzt die irgendwelche Symphonien irgendwelcher großen, was auch immer, Mozart, Beethoven oder was auch nachinterpretieren und dann komplett neues Zeugs schreiben. So. Ich glaube nicht, also die musikalischen Genies an der Stelle, die werden uns auch nicht ausgehen. Es sind andere Werkzeuge. Aber dass ich mir jetzt Musik lieber anhöre von einer KI als von Nirvana, ja, also so ganz blöd, da ist nun mal ein Riesenunterschied.
Nein, es ist genauso ein Hilfsmittel wie ein Automobil, wie ein Telefon oder was auch immer. Es wird sich irgendwie in unseren Alltag integrieren, ersetzt uns aber nicht, ne? Sondern es hilft uns, Dinge zu erledigen, Dinge zu bewältigen, Dinge besser und effizienter zu machen. Am Ende ist ja immer Zeit und Geld das Thema. Und so sehe ich das auch. Und ich glaube, so hat es sich bei uns auch etabliert. Es macht viele Dinge einfacher, effizienter. Es bereichert auch. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild im Kopf hat, so da fängst du an bei Pinterest, bei Stock, bei Google, überall dieses Bild zu suchen. Oder du promptest es eben in die KI und dann hast es schon viel, viel genauer so, wie du es dir vorstellst, dass du einen Kunden zum Beispiel zeigen kannst, ne, sagen, guck mal, so habe ich mir die Bildkomposition vorgestellt und so weiter. Also es ist eigentlich ein toller.
Aber eigentlich bedarf es für den, der nicht damit zu tun hat. Also eigentlich noch ein bisschen Aufklärungsbedarf ist an der Stelle irgendwie noch irgendwie auch da, weil letztendlich, so wie du das sagst, so, weißt du, jeder von uns wird gefragt, na und, habt ihr jetzt Angst um eure Jobs, weil jetzt Midjourney und KI und keine Ahnung, was das alles gibt, so, weißt du? Und für uns stellt das überhaupt nicht dar, so, weißt du, aber wir reden zum Beispiel auch im ganz normal darüber, dass das auch einfach ein Tool ist, ein Hilfsmittel, so, weißt du, und ich bilde mir ein, ohne jetzt irgendwie genau ins Konkrete zu gehen, so, dass wir letzte Mal, Olli, als wir bei einem unserer Kunden waren, du erzählt hast, dass du, ich habe das mal hier bei ChatGPT eingegeben, so, dass da schon so, hallo, was ist denn da los, versucht da etwa einer abzukürzen, so, weißt du, also, dass diese, es ist ja auch berechtigt, wenn man sich da nicht unbedingt mit auseinander
Das, ne? Das war genau das Thema mit der Wortmarke. Da habe ich das aber als einen Block dargestellt. Ne? Genau. Ich habe gesagt, das ist das, was ChatGPT gemacht hat. Hat aber noch lange nicht zu dem Ergebnis geführt. Ne?
Ich will der Person überhaupt nicht, vielleicht habe ich auch Gespenster gesehen. Ja. So, das ist auch immer noch, aber ich habe mir eingebildet, wie einmal so ganz kurz so aha, ihr benutzt also KI jetzt für unsere Geschichten. Jetzt nicht in dem suffisanten Unterton, den ich jetzt hier gerade präsentiere, aber man hat gemerkt, da war, glaube ich, eine Verwunderung da. So, aber es ist, glaube ich, was ganz Normales. So, und ich glaube, das wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Dann wird sich das auch von selbst erklären. Aber es ist gerade noch genau das, die Leute kriegen es noch nicht so richtig. Und das macht es auch
Weil viele auch gar keine Berührungspunkte damit haben.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Ja, also sehr wenig. Nee,
das stimmt ja auf der anderen Seite überhaupt nicht. Die haben ganz viele Berührungspunkte.
Ja, also
sie
merken es
nicht.
Genau,
sie merken es halt nicht.
Ja, genau. Also wir können mit Alexa anfangen, Siri. KI ist ja schon ganz, ganz lange, ganz tief in ganz vielen Tools integriert und die wir auch schon ganz lange nutzen. Das weiß nur keiner. Also so, und sind ja nur durch ChatGPT und DALI und wie sie alle heißen, eigentlich erstmal so richtig nach oben gespült worden, wobei sie ja eigentlich schon ganz, ganz lange in unserem Alltag rumfuhrwerken. Na, das muss man ganz klar sagen. Ja, ihr Lieben, wir haben es jetzt 56 Minuten, unterhalten wir uns bereits miteinander. Mal so ein kleines Fazit zum Thema AR und KI. Was würdet ihr sagen? Wie ist euer Fazit dazu? Fangen wir mal mit AR an. Ist noch ein Weg?
Ja. Ist nur ein Weg. Also wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, aber soll es gar nicht despektierlich an der Stelle sein oder was kleinreden. Das ist der erste, also diese Vision Apple Pro und all diese Sachen, das steckt absolut jetzt eigentlich erst in den ersten Kinderschuhen. Und aber jetzt ist der Schuh da und der wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da wird's noch ganz, ganz viel geben. So. Also ich glaube schon, dass das gerade auch KI, also
ja, bei AR genauso. Also ich meine, allein für Gamifications ist das super. Und wie wir auch schon festgestellt haben, Google und sowas, die Anwendungsmöglichkeiten sind da, werden ja auch genutzt schon. Und ich denke, das wird jetzt einfach nur noch weitergehen.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Moment, wenn einer so mit so einer Apple Vision Pro und einer zusätzlich dann noch mit dem Dyson Circle, wie heißt diese Dyson Kopfhörer mit Luftfilter,
Saugspiel, ne?
Wenn einer diese beiden Dinger gleichzeitig anhat, darauf werde ich mich auf jeden Fall freuen.
Ja, es gab ja schon auch wieder so Memes, so, ne, wurde jetzt aller Super Mario die Dinger da wegsaugen muss, ne, und das mit nach Zeit gesteuert.
Das finde ich
Das ist eine geile Verbindung, aber wie gesagt, ich glaube, der Alltagskomfort, ne, also haben wir ja schon drüber gesprochen, der fehlt noch. Das wäre auch so mein Fazit. Ich glaube, die Richtung ist, in allen Dingen geht's ganz klar in eine glasklare Vorstellung, wie sich dieses Spatial Computing oder das Mixed Reality entwickeln wird und dass die Brille scheinbar doch eigentlich das beste Medium ist, aber es halt eben tatsächlich noch Technologiesprünge braucht, sowohl was Hard- als auch Software angeht, damit es dann auch wirklich komfortabel zu tragen, dass es sich in den Alltag integriert.
Total.
Ihr Lieben. Achso, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
Sorry. Ja. Das musst du jetzt rausschauen.
Ja, auch raus.
Ich finde tatsächlich auch, zwischenmenschlich ist da auch noch so eine
Hürde.
Genau.
Ja, also in Display gucken finde ich auch ein bisschen blöd. Ne?
Ich finde das nicht so geil. Nee. Auch diese Hologramme oder was sind das, die du dann hast, wenn du mit jemandem FaceTimes oder so.
Ja.
Nee. Also ausbaufähig, auf jeden Fall.
Absolut, absolut.
Ja. Ich glaube, dieses ganze Zeug wird trotz all dessen auch nochmal, das wird alles so mega süchtig machen. Ne? Also
ja,
wenn das
auch
dann einmal funktioniert. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wo ich es gegriffen habe, aber dass Apple sich immer so ein bisschen als der so ein Reha-Anbieter darstellt, aber eigentlich so ein digitaler Fentanyl-Dealer ist irgendwie so. Ne? Also
Tatsächlich.
Die werden dich so absolut.
Also
ich kann es mir vorstellen, so wie die Leute Stress kriegen, wenn sie ihr Telefon nicht mehr
Was es sozial, ethisch mit der Gesellschaft macht, und da sehen wir ja jetzt schon am Smartphone.
Ja. Ne?
Also wie werden Generationen groß und wie viel Zwischenmenschlichkeit geht verloren, wie viel Sozialverhalten geht verloren und so weiter. Und ich habe mich letztens auch noch mit einer Freundin unterhalten, die auch sagte, meine Fresse, wenn dieses Thema AR, also dieses Spatial Computing, ja, ein bescheuertes Wort, sich etabliert, was macht das mit den Kindern, die damit selbstverständlich groß werden? Also lassen wir uns mal überraschen. Aber das wäre jetzt tatsächlich auch ein Thema, da könnten wir jetzt tatsächlich noch mal eine Stunde drüber sprechen. Aber wir sind jetzt bei fast einer Stunde und ich würde sagen, vielen Dank für euren Input. Hat total Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat's auch Spaß gemacht zuzuhören. Und gerne Anregungen. Wie immer, egal auf welchem Kanal. Also wir werden es ja in den Social-Kanälen posten und wäre schön, wenn wir eure Kommentare zu hören kriegten. Gerne auch Anregungen, welches Thema wir denn auch mal breittreten sollen oder wo wir es vertiefen sollen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.